Dann kannst du ja mal schon genau erkennen, wo kommt jemand her, was hat
Ja.
er wahrscheinlich für eine Geschichte.
Genau. Wenn ich online lese, mein Gott, ist der dumm? Dresden. Wenn da steht, mein Gott, er ist ja so dumm? Weimar.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 143.
Comments.
Mein Kopf ist total leer.
Ja, musst du dich auch nicht wundern, wenn du dich den ganzen Tag verausgabst. Und dann starten wir mit der Podcast-Aufnahme. Übrigens, hallo, herzlich willkommen. Und du sitzt hier und gähnst.
Ja, ich bin völlig fertig.
Das ist, weil du den ganzen Tag aggressiv warst. Unbegründet und ungezielt in alle Richtungen, vor allem nach draußen aus dem Fenster. Es war mit dir heute wie mit Ernst Edler. Ich habe heute den Tag mit einer weiblichen Version und einer hessischen statt schwäbischen Version von Ernst Riedler verbracht.
Pipi Happop.
Immer aus dem Fenster geguckt. Alles, was du gesehen hast, war für dich nicht in Ordnung.
Ich habe sogar auch fotografiert und gefilmt.
Stimmt.
Ich habe einen kackenden Hund gefilmt.
Stimmt.
Weil ich Beweismaterial gebraucht habe, warum jeden Tag eine Wurst vor unserer Tür ist. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich habe ja keine andere Lösung mehr. Ich war immer entspannt.
Ja.
Jetzt versuche ich mal den Riedlerweg, dass ich so richtig anstrengend bin und dass man mich immer vorm Fenster findet.
Schauen wir mal, ob es was bringt. Ich bin schon froh, ich meine, wir leben in Berlin, dass es nur Hunde sind, die dahin kacken und nicht deren Besitzer gleich mit. Wir haben eine Bestätigung zur letzten Folge bekommen. Wir haben ja gefragt, ob es was mit Hormonen zu tun haben könnte, wenn man irrational emotional reagiert. Ja? Also wenn man angegriffen wird, wenn geschimpft wird mit dir, wenn du unter Stress gerätst und deine Reaktion ist Grinsen, unwillkürlich oder sogar Lachen. Und dazu haben wir folgende Sprachnachricht bekommen.
Matthias war da schon ganz auf dem richtigen Weg, dass das eine Gegenreaktion vom Körper ist. Und das ist leider absolut richtig. Also dein Hirn versucht automatisch, Serotonin bzw. Dopamin zu produzieren. Und das wird halt durch Grinsen, durch die Bewegung der Muskulatur im Gesicht, die fürs Grinsen verantwortlich ist, freigesetzt. Lässt sich dadurch halt einfach besser fühlen. Dein Körper arbeitet automatisch dagegen an. Das ist vor allem bei Kindern und ADHS-Lern sehr verbreitet. Liebe Grüße!
Ich habe sie natürlich auch dazu gefragt, mit welcher Expertise sie uns das beisteuert. Und sie hat geantwortet, mit gar keiner.
Super, Matthias.
Ja. Nicht mit eigener. Sie meinte, sie hat's. Erstens war es Thema in ihrer Erzieherausbildung, aber sie hat auch mit ihrer Therapeutin drüber gesprochen, weil sie gefragt hat, weil sie es selber auch von sich kennt. Und die Therapeutin hat gesagt, das ist typisch für ADHS.
Vielleicht hat die Therapeutin auch falsche Sachen aufgeschrieben. Das ist nämlich meine Überleitung zum nächsten Thema. Ich habe eine richtig krasse Nachricht heute bekommen.
Ja.
Ich lese die euch mal vor.
Mhm.
Liebe Iris, ich würde gerne von einem Shit-Move aus dem Gesundheitssystem berichten. Habe meine Krankenakte der letzten 10 Jahre angefordert und war schockiert, welche Diagnosen unwissentlich abgerechnet wurden, damit Ärztinnen mehr Geld erhalten. Laut der Akte hätte ich zum Beispiel Diabetes Typ 2, eine Niereninsuffizienz und Gicht. Alle Frauenärztinnen haben unabhängig zu jeder Vorsorgeuntersuchung eine psychische Erkrankung abgerechnet, gibt bis zu knapp 50 Euro extra. Ich habe weder diese Erkrankungen, noch wurde ich dagegen behandelt oder aufgeklärt. Dies hat zur Folge, dass Patientinnen Schwierigkeiten haben werden, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen oder sich verbeamten zu lassen oder auf eine private Krankenversicherung zu wechseln.
Ich bin fassungslos darüber. Ich habe auch noch nie davon als verbreitetes Phänomen gehört.
Es gibt Dokus dazu. Ich habe das recherchiert. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal meine Krankenakte mir anschauen.
Ja.
Ich wollte die direkt runterladen, aber das geht jetzt nicht. Ich muss jetzt irgendwie warten und mir so einen Pin schicken lassen.
Du hast mir erzählt, du hast irgendwo einen Link gefunden. Können wir den in die Shownotes packen?
Meine Krankenkasse, ja.
Okay, können wir deine Krankenkasse und deine Nummer in die Shownotes packen? Dann könnt ihr alle Iris Krankenakte anschauen.
Nee, wir können aber eine Doku in die Shownotes packen. Die habe ich mir selber aber noch nicht angeschaut. Ich habe die nur gesehen und auch geschickt bekommen. Und mich würde das interessieren, ob dieses Phänomen innerhalb der Community auch so verbreitet ist.
Ja.
Oder ob das nur Einzelfälle sind. Ich weiß das nicht.
Also wir empfehlen euch diese Doku ohne Expertise. Aber wir haben mit unserer Therapeutin drüber gesprochen. Dann habe ich noch eine Sprachnachricht, die ich gern einspielen will. weil sie exemplarisch ist für etwas, das gerade gehäuft kommt. Einige von euch haben die Idee, dass sie gerne zu unserer Show kommen würden, aber sie kommen allein und würden gerne mit Begleitung kommen oder kommen sogar nur, wenn jemand mitkommt.
Also sollen wir wieder Amor spielen, weil da sind wir gar nicht schlecht drin. Wir können gut kuppeln.
Also Isabel hat in einer Sprachnachricht von sich erzählt, wer sie ist. Vielleicht habt ihr ja Interesse, mit ihr in die Show in Stuttgart zu gehen.
Hi, ich bin Isabel, ich bin 22 Jahre alt und auf der Suche nach einer männlichen Begleitung für die Stuttgarter Show von Iris und Matthias und nach mehr Humor in meinem Leben. Kurz zu mir, ich mache ein duales Studium im öffentlichen Dienst, ich habe eine Katze, ich trinke lieber Tee anstatt Kaffee, bin manchmal verpeilt und tollpatschig, ich bin keine Partymaus und bin lieber gern daheim. Und ich gehöre zu der Sorte Mensch, die beim Kochen die Verpackungen gleich in den Müll wirft, vor allem die, auf denen die Zeiten für den Backofen und so draufstehen. Meistens fällt es mir dann gleich auf und ich hole die Verpackung aus dem Müll raus, lese sie mir nochmal durch, lege sie weg und wenn ich sie dann nochmal brauche, ist die Verpackung meistens verschwunden und ich suche sie überall und finde sie nicht mehr. Und erst, wenn ich dann nochmal in den Müll schaue, finde ich sie. Genau, so viel mal zu mir. Wenn du mehr wissen willst, melde dich gern bei mir. Und bis dahin, liebe Grüße.
So, liebe Herzblätter aus dem Stuttgarter Raum.
Also, Herzblätter.
Wenn ihr für Isabel den Müll mal rausfischen wollt.
Wie einladend.
Dann meldet euch bei uns und vielleicht geht ihr ja zusammen zu unserer Show.
Falls ihr nicht aus dem Stuttgarter Raum seid und was Ähnliches machen wollt wie Isabel, dann... Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, jedes Mal eine Sprachnachricht jetzt noch irgendwie zu präsentieren, aber wir haben doch auf allen drei Kanälen, auf deinem, auf dem Couple Off und auf meinem Kanal, die Termine in einem Post oben angefixt, ne? Als fixierten
genau.
Post auf Instagram.
Ihr könnt da drunter kommentieren.
Und euch zusammenfinden, euch selber unter diesem Post miteinander verkuppeln. Das wäre richtig schön. Ich fände es total toll, wenn Leute kommen würden, die sich in der Show zum ersten Mal begegnen.
Wir haben ja jetzt schon 4 Shows gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, bei allen 4 Shows war das Publikum relativ ähnlich. Mhm. Es war...
Waren einfach immer dieselben Leute, die da mitgewandert sind. Unsere... ja.
Es war einfach total herzlich. Also das hat mich total gefreut, dass die Leute Bock aufeinander haben. Also ihr werdet nicht alleine sein an diesem Abend. Es haben auch schon Menschen Freundschaften geschlossen auf unseren Shows.
Und wenn ihr Zeit habt zu kommen und es trotzdem nicht macht, sorry, das ist euer Scheißproblem.
Was ist dein Scheißproblem?
Hallo, eure Exzellenzen. Ich habe ein Scheißproblem. Und zwar geht es um meinen Freundeskreis, genau gesagt um 2 in meinem Freundeskreis, die zusammen sind. Wir alle sind schon vor lange befreundet, also bestimmt 5, 6 Jahre. Die beiden sind jetzt seit so 4 Monaten oder so zusammen, also relativ frisch verliebt. Und jetzt kommst du mit dem Scheißproblem. Die können einfach in der Öffentlichkeit die Finger nicht voneinander lassen. Und das nervt. Also wenn wir jetzt irgendwie auf einer Party oder im Club sind, ist es ja alles fein. Und ich finde, ich habe auch nichts dagegen, wenn man sich in der Öffentlichkeit küsst. Ich bin da jetzt auch nicht Brüder oder so. Aber bei den beiden geht es mir einfach zu weit. Und das geht auch, glaube ich, anderen zu weit. Und es ist irgendwie eine weirde Dynamik auch in unserem Freundeskreis. Und ich frage mich jetzt, wie ich das am besten anspreche, ohne irgendwelche Shit-Moves zu bringen, ohne dass sie und ich sind eigentlich sehr, sehr close, deswegen kann ich schon ansprechen, aber ohne dass sie auch denkt, dass ich es irgendwie ihr nicht gönne oder neidisch bin, weil sie ist eine meiner besten Freundinnen und ich gönne ihr das total, ich bin mega happy für sie, aber ja, ich weiß einfach nicht so richtig, wie ich das ansprechen kann, ohne dass es irgendwie komisch wird. Und vielleicht sagt ihr auch, ich bin das Arschloch und damit muss ich mich halt abfinden. Würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht, weil ich meine, klar muss da jedes Paar auch so ein bisschen selber rausfinden, wie das in der Öffentlichkeit mit sowas umgeht. Aber ich finde, es gibt trotzdem irgendwie so eine Grenze. Und
Also wir haben folgendes Problem. Die Freunde fühlen sich maximal unangenehm, während sie das ganze Schauspiel betrachten müssen. Mhm. Während die Freundin es als maximal angenehm empfindet, während sie gerade rummacht. Das heißt, beide haben von der Situation 2 sehr unterschiedliche Gefühle, 2 sehr unterschiedliche Gefühlswelten auch. Mhm. Und das kann man halt nicht mit Reden lösen, glaube ich.
Echt?
Ja, das ist schwierig. Weil die Freundin ist frisch verliebt, das ist jetzt alles voller Hormone. Eigentlich muss man die Freundin dazu bringen, dass sie sich maximal unangenehm fühlt, während sie gerade rummacht.
Du bleibst weiterhin in deiner Rolle des Tages heute. Du bist Ernst Riedler gerade schon wieder. Du würdest in so einer Situation eine kleine Kamera mitnehmen und die dann so auf Hüfthöhe richtig auffällig, unauffällig rausholen und auf sie richten und sie filmen und dabei dann auch Geräusche machen.
Ah, ja, ja, exakt.
Schmeckt's gut, ja?
Oder einen Spiegel vorhalten. Einfach einen kleinen Spiegel mitnehmen und sagen, guck mal.
Iris, sie sucht nach einer möglichen Art, damit umzugehen, ohne Shitmoves, ohne dass ein falsches Bild von ihr entsteht. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem, das ich auch gut kenne. Wenn ich, was für mich auch in der heutigen Folge drinsteckt, mit Kommentaren, wenn du eigentlich das Bedürfnis hast, was zu kommentieren, aufrichtig und auch aus dieser Intention heraus, ich will damit was bereichern, ich will dich auf was hinweisen. Aber wenn ich das tue, dann weiß ich sofort, dass ich da ja auch auf eine Weise wahrgenommen werde oder werden könnte, die mir nicht gefällt.
Ich habe einen Lösungsvorschlag.
Okay.
Wie wär's, wenn sie einfach gar nicht emotional ist über diese ganze Sache? Ich weiß, es ist jetzt super schwer, weil es ist die beste Freundin und es ist schwierig, das Ganze anzusprechen. Aber man kann so viel bewältigen, wenn man einfach mal darüber nachdenkt, okay, jetzt kommt ein schwieriges Gespräch, wahrscheinlich werden wir uns für ein paar Monate nicht ganz so gut verstehen, vielleicht geht es aber auch in eine ganz gute Richtung, das ist ein typischer Zyklus von einer Freundschaft, da müssen wir jetzt eigentlich mehr oder weniger durch und das einfach ganz rational betrachten und so in das Gespräch reingehen.
Also im Prinzip die McKinsey, Boston Consulting Variante der Freundschaft. Hinzugehen ist zu sagen, pass auf, wir kann man nichts machen, wir schauen den Tatsachen ins Gesicht, wir müssen ein paar Layoffs machen.
Ja, aber das funktioniert total gut. Wollen wir, Matthias, ich mach das doch auch in Beziehungen. Das
machst du, ja. Und ich gebe dir recht, es funktioniert wirklich gut. Aber als derjenige, der betroffen ist von dieser Art, kann ich dir auch ein Feedback geben. Es irritiert jedes Mal.
Warum?
Weil es wirklich gegen die Erwartungen geht. Man erwartet, dass schwierige Themen auch auf eine schwierige Weise besprochen werden müssten, weil wir das einfach so gewohnt sind. Das passiert ja immer und überall. Und wenn dann jemand kommt und ein schwieriges Thema auf eine sehr unemotionale und faktenorientierte Weise bespricht.
Das stimmt, ich habe immer wie so einen kleinen Aktenkoffer dabei.
Ja. Ich finde es aber eine gute Art tatsächlich. Du hast es auch wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich weiß noch nicht, ob sie das jetzt hören und für sich sofort umsetzen kann, aber vielleicht kann sie es im Verlauf der Folge, weil für mich im Thema das jetzt auch immer wieder eine Rolle spielen wird. Dieses Vorwegnehmen einer möglichen Reaktion auf deinen Kommentar.
Das Thema.
Comments. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. 100% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Ich fange direkt mit meinem Fazit an.
Ah, sehr gut. So früh hatten wir es noch nie. Nächstes Mal machen wir es schon im Intro. Okay.
Also ich glaube, stellen wir uns jetzt vor, wir gucken uns ein Video an und schauen uns die Kommentare darunter an.
Ja.
Ich denke, die Kommentare sagen mehr über die Personen, die diese Kommentare verfassen.
Als der Kommentar inhaltlich sagt. Ja.
Ja.
Das ist auch mein Fazit.
Sehr gut, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.
Okay. Das reicht ja aber dann doch noch nicht aus, das Fazit, sondern wie wendet man es an? Vor allem, wenn man das vielleicht nicht die ganze Zeit schon tut. Was hilft, um zu interpretieren? Nehmen wir ein Beispiel. Unter einem Video steht der Kommentar, mein Gott, ist der dumm. Wie geht man da jetzt ran? Wie interpretierst du, was das über die Person aussagt, die das geschrieben hat?
Ich frage mich immer, wo kommt der Impuls her, überhaupt was zu kommentieren?
Mhm.
Dazu kommen wir später auch noch mal. Bei mein Gott, ist der dumm, sagt mir das. Wahrscheinlich ist das eine wutgesteuerte oder emotional gesteuerte Person, weil sie aus dem Affekt heraus sowas kommentiert, oder?
Mhm. Ja.
Also schließe ich schon mal daraus, das ist eine gut manipulierbare Person. Du kannst Menschen besser manipulieren, wenn du sie bei ihren Gefühlen packst, mit Wut und Hass und so. Tatsächlich strategisch nicht ganz so clever, weil das einfach strategisch nicht gut ist.
Deine Gegenreaktion ist gerade, mein Gott, ist die Person dumm, die geschrieben hat.
Ja. Weil es keine Frage ist oder die Person keine Rückfragen dazu stellt. Weil wenn du davon ausgehst, dass ein Mensch dumm ist in einem Video, dann stellt man ja meistens sicher auch die Frage, warum ist die Person dumm?
Hm.
Und da die Frage nicht kommt, warum ist der Mensch dumm, gehe ich davon aus, dass die Person auch nicht so viel in verschiedene Richtungen denkt, sondern eher ein bisschen engstirniger unterwegs ist und vieles nicht sehen kann.
Ich missverstehe dich absichtlich. Du würdest also lieber unter einem Video schreiben, warum ist er so dumm?
Absolut. Warum ist diese Person dumm, ist für mich höher gerankt. Also ein schlauerer Kommentar als, mein Gott, ist der dumm.
Ich komme an der Stelle auch schon mal direkt zu meiner Faustregel. Ich habe nämlich eine. Ich habe eine Theorie.
Mhm.
Ich glaube, dass Menschen, die negativ kommentieren, eins zu eins den Ton dort weitergeben, mit denen ihre Eltern mit ihnen als Kind gesprochen haben. Oder wenn es nicht Eltern waren, halt wie sie erzogen wurden, wie sie als kleine Kinder erzogen wurden, wenn sie was falsch gemacht haben. Das heißt, jemand, der im Internet schreibt, mein Gott, ist der dumm, hat, wenn er einen Fehler gemacht hat, von den eigenen Eltern zu hören bekommen, mein Gott, bist du dumm. Oder eben die Frage, warum bist du so dumm?
Meinst du wirklich?
Nein, ich mache das extra als eine provokante Theorie, der man gerne widersprechen kann und wo jemand hingehen kann und sagen kann, nein, meine Eltern sind wunderbar und toll mit mir umgegangen und ich schreibe trotzdem ins Internet, mein Gott, bist du dumm.
Ich glaube aber, da steckt was Wahres drin, weil man doch sieht, mit welchem Wertesystem die groß geworden sind.
Genau das meine ich, ja. Und das macht es simpler, deswegen finde ich das als Faustregel praktisch. Wenn man nicht dazu neigt, ständig zu lesen, kompliziert, was für Motivationen und was für eine Psychologie hinter Worten und Verhalten steckt, das ist simpel.
Es gibt für mich einen komplett unterschätzten Wert.
Mhm.
Anstand. Ich weiß, es ist nicht sonderlich cool, dieses Wort. Es ist auch so ein bisschen altbacken. Aber ich habe für mich bisher in meiner Karriere, in meiner Geschichte und auch all die Menschen, die ich kennengelernt habe, die richtig was Krasses gerissen haben, ne? Die hatten alle einen Wert, Anstand. Und ich sehe das bei den Menschen in ihren Kommentaren, wenn sie das nicht haben. Und die sinken sofort in meinem Ansehen.
Ja.
Dann denke ich mir jedes Mal, wie blöd seid ihr eigentlich, dass ihr
und
das
und schreibst das dann. Wie blöd bist du eigentlich? Verrätst damit, wie deine Mutter mit dir als Kind und heute noch redet.
Nein, aber dass die das nicht checken, dass das so wichtig ist, dass man das beherrscht. Also ich habe ja nicht nur Anstand, weil ich moralisch so super bin, sondern ich habe Anstand, weil ich weiß, das ist mein Ticket für Geld, mein Ticket für gute Menschen, mein Ticket für ein besseres Leben. Das ist nicht einfach, aber es lebt sich wirklich besser damit. Und ich bin immer erschrocken von den Leuten, die das überhaupt nicht verstehen.
Und ich glaube, damit bist du nicht allein. Jetzt drückst du es ja weniger wertend aus. Doch, du sagst immer noch, ich bin erschrocken davon. Das ist eine emotionale Reaktion darauf. Eine, die Unverständnis ausdrückt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und diese Frage haben echt viele.
Wie kommt man auf die Idee, so menschenverachtende Kommentare zu schreiben?
Also diese Frage auf den Punkt gebracht hat die meisten von euch umgetrieben, auch in Sprachnachrichten. Warum überhaupt? Wo kommt's her? Wie kommt man auf die Idee, sowas zu schreiben? Ja.
Ich habe ja deswegen mal eine Studie gestartet, vor längerer Zeit. Also damals, glaube ich, habe ich irgendwann mal in einer der älteren Folgen erzählt, dass ich meine Facebook-Freunde in Käufergruppen eingeteilt habe. In so Silos-Milieus, um zu gucken, wie sind die von ihrer Art, was würden die am ehesten kaufen?
Ah ja.
Und jetzt in den letzten Jahren, das habe ich mit Twitter und neuerdings auch mit Threads gemacht, dass ich mir, manchmal suche ich mir irgendeine Person aus, mit der habe ich nichts zu tun, aber ich sehe, sie kommentiert viel. Und dann folge ich der Person, um ein Muster zu erkennen, ob sie immer was Ähnliches kommentiert, also so ein ähnlicher Kommentiertyp ist.
Ja.
Und ich habe das jetzt mit mehreren Menschen gemacht, über einen längeren Zeitraum und habe gesehen, es gibt ein Muster, wie wir kommentieren, wie wir das machen.
Und das knüpft für mich jetzt an das, was wir am Ende der letzten Folge über Pokerfaces versprochen haben, dass man das in so verschiedene Mustertypen, in bestimmte Masken, die man aufsetzt, weil man damit ja was verhüllt, versteckt. Das ist ja nicht pur, was man da kommentiert. Die pure Nachricht ginge eher in Richtung dessen, was du vorhin meintest, ich bin erschrocken. Ne? Oder ganz pur, und das liest du wirklich gar nicht im Internet und hörst du auch selten, wäre, mich macht Folgendes in diesem Video, folgender Aspekt, betroffen. Und ich halte es nur schwer aus, weil ich so anderer Ansicht bin und es nicht gut ertragen kann, dass meine Ansicht hier nicht repräsentiert wird. Das wäre ja eine pure Ich-Aussage. Die wird versteckt hinter einer Form von Maske, hinter einer Veränderung, wie es dann zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel durch Aggression. Das ist eine sehr häufige. Hass. Ne, dass man.
Es ist auch die einfachste.
Ja. Also die naheliegendste, weil es ja mit einem Gefühl einhergeht und dann verleihst du diesem Gefühl dadurch eben Ausdruck.
Oh, das ist immer die manipulierbare Masse. Die Hassnachrichten schreiben. Und dann denke ich mir jedes Mal, wenn ihr wüsstet, was ihr mit euren Nachrichten von euch eigentlich preisgebt.
Ja.
Du weißt sofort, wo du die Person packen kannst, mit welchen Themen, wie du sie emotional lenken kannst.
Hast du das schon mal gemacht, wenn du schon deine Freunde in Kaufgruppen eingeteilt hast? Hast du schon mal die hassende Masse manipuliert und benutzt?
Nee, hätte ich gerne, ne?
Es klingt ja absurd, aber es wurde wirklich immer wieder gemacht und wird auch gemacht.
Ja, klar.
Ich habe eine tolle Erklärung diese Woche gesehen von jemandem, der auch das Video einleitet mit, warum wir heute in den USA da stehen, wo wir stehen, ist einfach erklärt. Und er fängt bei Nixon und Watergate an, weil damals die Republikanische Partei als am Arsch gesehen wurde. Und dann ist aber einer in Nixons Team, Lee Atwater, auf die Idee gekommen, wie man ganz gezielt Menschen mit einem geringen IQ anzielen kann, mit einem IQ um die 70, ja. Man wusste auch, von wem man da spricht in diesem IQ-Bereich, weil fürs Militär in den USA ein IQ um 70 oder drunter ein Ausschlusskriterium ist. Und man wusste, wie man diese Leute zielgenau adressieren und bei ihrem Hass packen und dann rüberholen kann zu den Republikanern.
Matthias, wir müssen gar nicht bei den Leuten unter 70 anfangen mit dem IQ, sondern ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll. Es gibt inzwischen richtige Marketingstrategien, die darauf aus sind, dass sie wissen. Ich gebe euch ein aktuelles Beispiel. Es gab jetzt so ein Plakat, das war irgendwie, es ging um Bowls, also diese
Schalen, Bowls. Ja, du hattest mir das dann gezeigt und mich gefragt, wie ich es finde, als wir dran vorbeigelaufen
sind. Falls
die
Leute nicht wissen, was Bowls sind solche Schalen, das ist jetzt so der neue Burger in Berlin. Es gibt ganz viele Bowls-Läden. Was ist, wie nennt man die? Bowling-Läden?
Bowls-Läden? Ja, genau, das sind dann Bowlingbahnen, genau.
Ja. Nein, das ist einfach so ganz viel Gemüse in so einer Schale. Bowls. So.
Kannst du eine Kampagne für Bowls machen? Da einfach ganz viel Gemüse in der Schale.
Ja, genau. Und es ist, vor 10 Jahren waren es halt die Burgerläden in Berlin und jetzt sind es diese Läden. Ne? Ja. Okay, das ist jetzt irgendwie so ein Startup und die haben ein Plakat gemacht und das war Bowl Job for free. Und wenn du es liest, dann liest du im ersten Moment Blow Job for free.
Mhm.
Ach, dann war ich auf LinkedIn und dann wusste ich, was jetzt passiert.
Ja.
Die bestimmten Gruppen haben sich gegenseitig ausgeschlachtet.
Ja.
Also du hast die einen, die gesagt haben, das geht gar nicht. Dann hast du die typischen gehabt, die gesagt haben, Mensch, das ist toll getextet, super Kampagne. Dann hat jeder irgendwie geguckt, wie er da am besten wegkommt beim Kommentieren. Und ich habe mir gedacht, oh, es ist alles so vorhersehbar.
Ja.
Es geht mir so auf den Sack. Und das hat man gerade super oft mit allen möglichen Themen. Man nimmt irgendwas aus der Gesellschaft, man guckt irgendwie, welche Gruppen möchte ich ansprechen, wie kann ich am besten polarisieren.
Genau. Und guck mal, du hast jetzt schon die Schnauze voll davon. Dabei ist das eigentlich noch ein relativ junges Phänomen, zumindest wenn man so auf die Geschichte der Menschheit schaut, weil es ja auch mit dem Internet einherging. Vor dem Internet war es ja nicht so, dass Kommentare sofort Traffic gebracht haben und deine Kampagne bereichert haben, sie größer, sie lauter, sie hörbarer gemacht haben. Das gab es natürlich auch, dass Aufregung, ne, Mund zu Mund, dass man auf der Straße sich dann darüber unterhalten hat und geschimpft hat, klar. Aber so kalkuliert wie heute, das ist relativ frisch.
Ich glaube auch, dass sich manche Plattformen damit verzockt haben. Also ich glaube zum Beispiel Facebook. Ja. Facebook hat, wir haben damals in der Werbung angefangen und ich weiß noch, es gab keine einzige Kampagne, die nicht eine Facebook-Kampagne hatte. Also das war ganz wichtig damals. Du hast TV-Spots gemacht, aber du musstest auch gleichzeitig wahnsinnig viel Geld in Facebook stecken. Und das war die goldene Zeit von Facebook. Und das ist so circa vor 10 Jahren ging es so richtig los in Deutschland. Ja. Und dann waren das so 5 Jahre, wo das so eine richtig krasse Hochphase war. Und ich würde sagen, seit 2020 ist das richtig steil bergab gegangen. Und ich glaube jetzt so seit diesem Jahr oder letztem Jahr ist Facebook überhaupt gar keine Rede mehr im Marketing. Die wenigsten machen noch irgendwas auf Facebook. Und ich glaube, Facebook hat sich verzockt. Die haben damals gedacht, geil, wir spielen ein bisschen mit dem Hass. Wir haben die ganzen Boomer, die werden hier ganz viel kommentieren und so. Und jetzt ist es aber ätzend geworden. Also man sieht es auch, also wenn jetzt irgendein Artikel auf Facebook geteilt wird, dann sind da unfassbar viele Kommentare. Es ist wahnsinnig viel Engagement.
Mhm.
Aber das macht richtig schlechte Laune, wenn man das liest.
Ja.
Und deswegen sagen auch immer mehr Marken, wir wollen da eigentlich nichts mit zu tun haben. Wir gehen da nicht drauf. Und so langsam stirbt Facebook. Es stirbt wirklich. Und dann kommen wir wieder zurück zu meinem Wert. Anstand. Den hat nämlich Facebook nicht mehr. Mhm. Und die Kommentare darunter. Deswegen geht's auch jetzt bergab. Hätte diese Plattform noch irgendwie Anstand, dann wäre es langfristig lukrativ geblieben.
Also Anstand ist lukrativ.
Anstand ist wahnsinnig lukrativ.
Ich glaube, es kommt drauf an, ob du das unendliche oder das endliche Spiel spielst. Wenn du das endliche Spiel spielst und sagst, ich will das schnelle Geld machen, einfach eine Kampagne, eine Marke, ein Produkt, eine Aktion gerade richtig schnell groß machen und absahnen, dann setz auf Hass. Dann setz auf die größte Scheiße. Funktioniert. Dann ist das nämlich lukrativ. Aber wenn du was langfristig aufbauen willst, das stabil ist, dann Anstand. Ja.
Gut, es gibt aber noch viel mehr als Hass. Es gibt nicht nur die Hassmaske, wir haben ja noch andere Masken, ne?
Eine zum Beispiel wäre Vermeidung. Das ist in Kommentaren online oft so, wen interessiert's? Ich bin raus, mich interessiert es gar nicht. Das Ding ist ja auch, also weil wir meinten, wir knüpfen es an das Versprechen der letzten Folge mit Masken, das ist nicht nur online. So kann man durchs Leben gehen. So kann man die ganze Zeit die eigene pure Empfindung verstecken. Und dafür gibt es Gründe, weil man sich sonst zu verletzlich fühlt, ne?
Ich finde es richtig gut, was du sagst, weil jetzt genau bei wen interessiert es?
Ja.
Egal, ob man das jetzt bei einem Video oder so drunter kommentiert oder im echten Leben sagt, Was sagt das über dich aus, dass du diesen Impuls hast, das zu kommentieren? Du willst ja irgendwie sagen so, pff, das ist ja uninteressant oder beeindruck mich.
Ja.
Und meistens erzählt mir das, dass das eine unzufriedene Person ist, die selber nicht ihre Ziele erreicht.
Ja.
Und einen ganz schlechten Umgang damit hat.
Genau.
Obwohl sie das nicht sagt, aber es schwingt einfach mit.
Und auch da wieder habe ich ein Kind vor Augen, das seine Eltern beeindrucken will. Und die Eltern sagen, wen interessiert's?
Und ist so bitter.
Ne? Und auf einmal hast du ein ganz anderes Herz für Leute, die so kommentieren.
Ja. Was hast du noch für Masken?
Das Opfer. Das ist eigentlich eine total gleichzeitig simple Maske, wenn man sie sofort versteht, aber auch eine ultra komplizierte, wo man eine eigene Folge oder 20 eigene Folgen drüber machen müsste, weil man so ausgewogen drüber sprechen muss, weil die Balance einfach schwer ist zwischen, manche Leute werden einfach wirklich zu Opfern, wirklich angegriffen, dann ist es berechtigt. Aber andere ziehen sich das die ganze Zeit rein, interpretieren irgendwelche Dinge, die gar nichts mit ihnen zu tun haben, als Angriff auf sich selbst.
Oh, das kennt man doch so gut aus dem Umfeld.
Ja.
Dass es dann Menschen gibt, als ich ja mal, hatte ich mal erzählt, als ich im Krankenhaus lag und dann eine Freundin hatte, die sich zum Opfer gemacht hat.
Ja, genau.
Weil ich ihr irgendwie nicht Bescheid gesagt habe und keine Ahnung was. Und ich lag im Krankenhaus.
Ja.
Und dann hat sie die ganze Zeit, und sowas gibt's halt, ne?
Mhm.
Und dann merkt man, das ist anstrengend.
Genau.
Ja.
Dann gibt es natürlich noch eine auch super weit verbreitete Art, zynisch zu kommentieren. Ist nah dran am Hass, aber versucht es immer noch mit einem Witz, mit einem, der vielleicht auch oft nicht witzig ist.
Aber ja. Ich finde besser, wenn,
ja?
wenn noch ein bisschen was Kreatives reinkommt. Man kann ja auch mal so ein Ranking machen, ja?
Ich habe unter fast jedem Video diesen zynischen Kommentar, wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Also bei den PR-Berater-Videos, ne?
Ja, stimmt, der kommt immer bei.
Genau, das ist zynisch und ich gebe dir recht, das ist nicht schlimm. Das wäre auch nichts, was ich löschen würde. Ich habe mich noch nie angegriffen gefühlt davon. Das geht nie gegen mich. Aber es ist halt.
Der Grund, warum du auf keine Party eingeladen wirst. Man erkennt sofort, du bist super anstrengend.
Du bist halt bitter und das kann anstecken.
Ja, das kann die ganze Stimmung runterziehen.
Ja. So, die letzte Maske, die ich noch relevant finde für Kommentare, wie man durch die Welt geht, ist der Perfektionist. Und da zählt alles mit rein, der Oberlehrer, der Purist, jemand, der dich, der Inhalt deines Videos ist völlig irrelevant. Es geht um eine bestimmte Formulierung, um einen Fehler oder sogar um komplett unbedeutenden Dinge, dass du deinen Krawattenknoten falsch gebunden hast oder sowas.
Gut, manchmal macht es Sinn, dass der Perfektionist noch was Ergänzendes dazu hat, wenn es konstruktiv ist. Aber wenn das nur nervig ist, dann denke ich mir jedes Mal, warum ist dein Impuls da, deinen Perfektionismus an der falschen Stelle auszuleben? Und zwar an einer Stelle, die nichts mit dir zu tun hat. Das sind immer die Leute, die eigentlich gerne perfektionistisch in ihrem eigenen Leben wären, aber sie sind's nicht. Die kriegen es selber bei sich überhaupt nicht geschissen.
Oder das Gegenteil gibt es wahrscheinlich auch. Kriegen ist sehr wohl, sehr gut geschissen, haben es voll drauf und legen dann aber die Ansprüche, die sie an sich selber stellen, auch an alle anderen an.
Gibt es das wirklich? Ich habe das noch nie in meinem Job gesehen. Immer die Leute, die wirklich saugut waren
ja.
und weit oben, ey, die waren immer hilfsbereit, die haben immer eine Offenheit gehabt und waren anständig.
Ich habe ein Beispiel und vielleicht ist der total in Ordnung. Das weiß ich nicht, mhm. aber ich denke an Bastian Sick. Der hat diese Bücher geschrieben, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod mhm. und so. Ne? Das ist für mich ein typischer Fall von, er hat es bestimmt gut drauf, die Sprache. Er kann das. Aber der Anspruch ist, andere zu korrigieren und auch Horden zu produzieren von Leuten, die andere korrigieren. Das ist wirklich ein Trend durch diese Bücher von ihm, dass online korrigiert wird, wenn du zum Beispiel sagst, das macht Sinn. Das ist ja auch noch eine Falschkorrektur. Das ist total in Ordnung zu sagen, das macht Sinn. Aber
die wollen immer, das ergibt Sinn, ne?
Ja, ja, mhm. weil das angeblich, das macht Sinn von makes sense aus dem Englischen kommt. Und stimmt nicht. Und er argumentiert halt auch, dass Dinge im Deutschen, abstrakte Dinge wie Sinn, nicht gemacht werden können, weil machen produzieren heißt. Also wirklich herstellen. Und das, also weißt du, mich es macht ganz viel mit mir. diese Falschkorrekturen, weil mir auch sofort Gegenbeispiele einfallen. Es gibt viele andere Dinge, die völlig akzeptiert sind, die nicht aus dem Englisch kommen, dass Dinge Spaß machen. Im Englischen sagst du eben nicht makes fun.
Ich habe eine Frage an dich.
Hoffnung machen, Angst machen und so weiter. Ja, ja. Stell mir die Frage lieber. Ich steigere mich gerade rein.
Guck mal, du kannst Deutsch, ne? Mhm. Du bist gut. Das ist wirklich, also, du bist ein guter Deutscher.
Danke.
Ja. Aber du berichtigst nie.
Aus dem Grund, ja. Weil ich es für eine Maske halte, mit der man was kaschiert, was man eigentlich hat. Es ist ja eine Unzufriedenheit. Es ist ein Kommentar, mit dem du jemand anderem irgendwie, ich will das gar nicht übertreiben, du pisst ja damit niemandem ans Bein. Das kann ja auch eigentlich wirklich, es kann sogar konstruktiv sein, dass du jemandem anbietest, hey, du weißt da etwas nicht und vielleicht ist es cool für dich, das zu wissen. So wäre es richtig, du machst es falsch. Aber merkst du, allein wenn ich das paraphrasiere, ist schon, da ist schon was sus da drin.
Hm.
Warum sollte man? Ich glaube, wenn mir was an jemandem liegt und ich mir eine Erlaubnis von der Person auch abholen kann, ist es für dich in Ordnung, wenn ich dich darauf hinweise, dass du da immer wieder einen bestimmten sprachlichen Fehler machst oder so, der dich entlarvt, weil das sagt ja auch was über dich. Dann mache ich es gerne, weil ich auch weiß, es ist willkommen. Aber ansonsten halte ich es für ein komisches Verhalten.
Das finde ich total interessant, wie detailliert und genau du benennen kannst, anhand von Satzpositionierung und bestimmten Wörtern, dann kannst du ja mal schon genau erkennen, wo kommt jemand her, was hat er wahrscheinlich für eine Geschichte.
Genau, wenn ich online lese, mein Gott, ist der dumm? Dresden. Wenn da steht, mein Gott, er ist ja so dumm? Weimar.
Aber ich habe das zum Beispiel nicht. Ich habe das eher mit der gesamten Formulierung. Also ich schaue mir einen Text an und weiß irgendwie, was ist das so für ein Mensch?
Du gehst stark über das Gefühl.
Ja, genau.
Ja.
Bei Bildern ist das bei mir auch total krass.
Ja.
Und in die Kombination mit beidem, ne?
Ja.
Aber du kannst wirklich so an einzelnen Wörtern festmachen, was die Person für ein Wertesystem hat.
Mhm.
Und woher sie kommt, das ist total, das hat mich völlig umgehauen.
Und ich habe auch immer recht. Nein, ist
Nein,
natürlich,
aber oft.
Genau. Ja. Es ist wie generell in der Folge heute, wenn wir sagen, man kann aus den Dingen was ablesen oder wenn ich diese steile These hinstelle, dass man am Ton erkennt, wie die Eltern mit dem Verfasser eines Kommentars gesprochen haben. Das sind ja Behauptungen, die mögen oft zutreffen. Die Logik dahinter ist nicht komplett aus der Luft gegriffen, aber sicher gibt's Ausnahmen. Sicher liegt man manchmal mit einer Interpretation auch nicht ganz richtig. Wir haben noch eine ganz coole Sprachnachricht bekommen zum Thema, warum machen Leute eigentlich mit Klarnamen Scheißkommentare? Was geht in denen vor?
Eine coole Sprachnachricht?
Ja, die ist cool.
Hat die was mit dem World Wide Web zu tun?
Ja, die ist im Leck mich doch am Arsch. Ich spiel sie ab.
Hallo ihr beiden. Mir ist mal in der letzten Zeit eine große Gemeinsamkeit aufgefallen, wenn man sich mit Leuten aus der, ich sag mal, Öffentlichkeit oder auch Musikern unterhält, wie die mit Hasskommentaren zum Beispiel umgehen oder was das in denen auslöst. Da sind mir mehrere Parallelen aufgefallen, die immer die gleiche Struktur haben. Sobald irgendwie ein Foto oder ein Video einen Riesenansturm von positiven Kommentaren bekommt, ist es völlig egal, sobald da Hasskommentare hinzukommen. Dann wird alles Gute ausgeblendet. Und dann gab es auch eine andere Gemeinsamkeit, dass die beiden Betroffenen oder die Opfer in diesem Fall die Person angeschrieben haben, um mal rauszufinden, so hey, was ist eigentlich dein Problem? Warum hast du diesen Kommentar abgelassen? Interessiert es dich überhaupt nicht, wie es mir dabei geht? Ja, was ist da los quasi? Interessant war, dass jeder die gleiche Antwort hatte. Ja, ich bin gerade gefrustet, mir geht's nicht gut, ich habe gerade echt einen scheiß Run sozusagen und mir hilft das hier gerade einfach komplett irgendwie meinen Frust rauszulassen. Und da ist es mir völlig egal, wer du eigentlich bist. Und darauf haben dann die Betroffenen gefragt, aber ist es dir dann halt völlig egal, wie es mir geht, weil mir geht's damit richtig beschissen. Und das Interessante war dann, dass halt so wie bei der Person der Öffentlichkeit oder auch der Musiker oder die Musiker besser gesagt, die gleichen Antworten bekommen haben, dass die gedacht haben, das ist denen egal. Das lässt die kalt, die lesen das ja eh nicht, haben sich dann entschuldigt. Entschuldigt dafür, dass sie das halt gemacht haben und gedacht haben, ja, das ist dem ja egal, der ist in der Öffentlichkeit, der ist ja stark, bei dem läuft's ja. Und ich glaube, das ist so der Spiegel von der ganzen Geschichte, dass die Leute halt echt denken, ja, ich hau hier meinen Hasskommentar raus und das war's. Mehr passiert da halt nichts. Die, die das abbekommen sollen, die sind ja stark. Und meine Theorie dahinter ist einfach, dass hinter diesen ganzen Kommentaren, die im Privaten halt oder versteckt funktionieren, immer jemand oder oft jemand da ist, der einfach gefrustet ist und seinen Frust rauslassen will. Und das war's. Oder wie seht ihr das?
Ich habe auch sowas erlebt. Und zwar auf LinkedIn.
Wem hast du da Hasskommentare geschrieben?
Ich habe was geteilt von dir und mir. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ob das ein Video war oder was
vom Podcast. Ich erinnere mich. Ja.
Mhm. Und dann hat eine Ex-Kollegin öffentlich kommentiert und hat irgendwie gesagt, was ist das für eine Scheiße?
Ja.
Und ich weiß nicht mehr, irgendwie hat sie so ein paar Zeilen runtergeschrieben und es war super beleidigend. Und dann habe ich ihr privat geschrieben. Und da habe ich gesagt, sag mal, hör mal zu. Was ist denn los? Erstens, warum schreibst du mir das nicht privat? Warum schreibst du das öffentlich?
Ja.
Warum machst du das überhaupt? Also wo kommt der Impuls her?
Mhm.
Und danach, Leute, sie hat, glaube ich, ein Jahr lang nur positiv unter allem kommentiert, was ich gemacht habe. Sie hat sich total entschuldigt und hat dann damals die ehrliche Begründung gegeben. Sie hat gemeint, sie hat es nicht ertragen, das zu sehen, dass ich mich selbstständig gemacht habe und sie wollte sich selber selbstständig machen und dass das alles scheiße lief, dass sie die ganze Zeit diese negativen Gefühle hatte.
Ja.
Und dann poste ich was und dann sieht sie das und dann habe ich ihr gesagt, ey, weißt du eigentlich, wie ich auch struggle?
Hm.
Also ich habe 1000 Themen, die ich einfach nicht so öffentlich zeige. Hatten wir ein gutes Gespräch.
Ja.
Sie haben mich aber trotzdem genervt. Also es war trotzdem so, dass ich gedacht
habe. Auch weiterhin dann das Ja mit den positiven Kommentaren.
Ja, sie hat immer positiv dann kommentiert, aber ich habe trotzdem gemerkt, es war, sie hat von mir eine ganze Menge verlangt.
Mhm.
Und ich bin das auch nicht dann immer bereit, das dann zu geben. Und das will ich den anderen Menschen auch mitgeben. Weil
ja.
Ich glaube, es gibt ganz viele auch bei uns in der Community, die sowas auch irgendwie im Job haben. Und das hat ja noch nicht mal was mit Reichweite zu tun.
So
es geht ja einfach nur darum, stell dir vor, du hast irgendwas erreicht oder du hast etwas nicht erreicht. Und
ja.
Jemand geht schlecht damit um.
Genau so ist es. Das ist für mich im Grunde das zweite Fazit dieser Folge. Oder es knüpft ganz eng an das, was wir gleich zu Beginn gesagt haben. Es sagt so viel über die Person aus, die den Kommentar verfasst oder auch vor Internetzeiten durchs Leben geht und Kommentare einfach raushaut. Es sagt viel mehr über dich aus, wenn du das tust. Aber dazu gehört, wenn du an denjenigen denkst, der den Kommentar abbekommt, das kostet Energie. Jedes einzelne Mal, wenn du dich damit auseinandersetzen musst. Diese Kommentare, egal wo du hin willst, wie groß du bist, ne, Kommentare fordern deine Aufmerksamkeit, deine Interpretation, deine Strategien, wie gehst du damit um. Es zeigt, wenn man Fragen stellt, die Kraft der Frage, dass man damit die Maske quasi abnehmen kann. Das funktioniert ja auch nicht immer, ne? Manchmal will sich jemand dann erst recht noch verstecken und behält sie krampfhaft auf, die Maske, nimmt eine andere Maske. Aber wenn du was Pures bekommst, hey, mir geht's nicht gut, deswegen habe ich das gemacht, dann fängt schon ein Empathiespiel an. Dann hat sie Empathie für dich. Du hast auch Raum dafür zu sagen, weißt du eigentlich, dass es mir auch nicht immer gut geht und so. Du hattest nämlich auch Empathie für sie mit deiner Frage. Aber Empathie kostet Energie. Kann man auch nicht immer und jedem gegenüber aufbringen. Bei den Kosten von Empathie liegt für mich übrigens die größte Überraschung bei der Recherche für dieses Thema. Es gibt wirklich wirtschaftliche Gründe, warum Leute negative Kommentare schreiben und so wie er das auch in seiner Sprachnachricht gesagt hat, denken, ach, ist doch egal. Also die sich überhaupt nicht empathisch in den Empfänger hineinversetzen.
Wie wirtschaftliche Gründe?
Wenn du jemanden für nicht leistungsfähig oder für nicht kompetent hältst, aus deiner Sicht, dann ist das kein wirtschaftlicher Leistungsträger. Du erwartest von der Person keinen Nutzen für die Gesellschaft, für deine Vorstellung von der Welt. Und dann hast du keine Empathie für diesen Menschen, den du online siehst.
Also mal ganz kurz.
Mhm.
Wenn du selber im Internet bist
mhm.
und die ganze Zeit nur dumme Kommentare verfasst, die voller Hass sind,
ja.
willst du anderen damit unterstellen, dass sie keinen wirtschaftlichen Nutzen haben?
Ja.
Der Einzige, der in dieser Runde keinen wirtschaftlichen Nutzen hat, ist derjenige, der die dummen Kommentare schreibt, weil er mal arbeiten gehen soll, anstatt blöde Kommentare zu schreiben.
Das ist deine Reaktion. Geh arbeiten.
Ja, ja.
Naja, guck mal, das ist ja diese Generationendebatte gerade, ne? Das Boomer oder wie man sie nennen will, eine ältere Generation, die sagt, wir haben uns unser Leben lang kaputt geschuftet und jetzt kommt eine junge Generation und will Life-Life-Balance und weiß ich nicht, wie viele Stunden die Woche einfach nichts mehr leisten. Jemand, der sich darüber aufregt und der bei, wo dieses Empathiephänomen plötzlich eintritt, das ich interessant finde, dass man sagt, ich darf jetzt Hass oder muss nicht gleich Hass sein, aber ich darf eine unsachliche, angriffslustige Kritik formulieren, weil ich ja keine Empathie mit meinem Opfer haben muss. Denn das Opfer will ja nicht arbeiten. Ich habe aber immer gearbeitet.
Alleine dem anderen zu unterstellen, er sei dann nicht mehr kompetent
oder nützlich oder so.
Ja. Das ist doch völlig verrückt.
Ja.
Das ist wie, als wenn ich jetzt zur jüngeren Generation hingehe und sage, ich habe voll gelitten in der Werbung.
Ja.
Ihr Schweine, ihr leidet nicht mehr.
Ja.
Und also, du musst doch auch die Komplexität verstehen, dass wir heute in Zeiten leben, die so schnelllebig sind. Du hast gar keine Sicherheit mehr. Da könnte man ja genauso zu den, jetzt fange ich an, da jetzt hier so rumzudiskutieren.
Voll, ja, du begibst dich richtig in diese Debatte hinein. Und ich gebe dir doch recht. Mir geht's doch darum, wie faszinierend.
Ich werde schon wieder der Riedler.
Ja, das ist genau, da bist du wieder. Pack deine Kamera aus.
Ja.
Nein, ich fand, das ist eine Frage an dich. Teilst du meine Faszination dafür, dass Empathie eine wirtschaftliche Währung ist, eine Gegenwährung für wahrgenommene Nützlichkeit? Wenn ich glaube, dass du nützlich bist, dann verdienst du meine Empathie und wenn nicht, dann nicht. Also für mich war das eine neue Entdeckung.
Ich glaube, das hat was auch mit dem Anstand zu tun, was ich da sage.
Mhm.
Ich glaube, das schwingt da ein bisschen mit. Wenn du einen Anstand hast, auch anderen Meinungen gegenüber, dass du dir die Dinge erstmal anhörst, dass du konstruktiv darauf antwortest, dadurch sehe ich das als eine Währung. Also so habe ich das auch gelernt, dass ich komme ja mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen klar.
Ja.
Durch dieses eine Wörtchen. Obwohl wir ganz unterschiedliche Ansichten haben, aber ich respektiere andere Ansichten und ich glaube, damit hat es zu tun.
Ja. Ich würde jetzt noch eine Sprachnachricht einspielen, die nochmal eine andere Theorie oder einen anderen Schwerpunkt legt in dieser Theorie, was es eigentlich über die Person aussagt, die einen Kommentar verfasst.
Hallo Matthias, hallo Iris. Ich denke, ein Kommentar sagt zum einen halt aus, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke. Und das kann halt normal, also nicht entblößend sein, wenn zum Beispiel alle ihre Aufmerksamkeit auf irgendwas lenken, wie zum Beispiel ein Feuerwerk. Wenn ich das kommentiere, ist jetzt nicht irgendwie, dann entblöße ich mich und meine Unsicherheiten ja nicht. Wenn ich aber etwas kommentiere, worauf nur ich meine Aufmerksamkeit lenke und andere eher nicht so, wie zum Beispiel, dass beim Familienessen irgendjemand jetzt irgendwie super viel isst und ich sage, boah, du hast jetzt mal wieder viel gegessen und das kommentiere und niemand anderem wäre das aufgefallen, dann entblöße ich ja irgendwie, dass ich meine Aufmerksamkeit darauf lenke, was wiederum heißt, dass ich vielleicht unsicher mit meinem Essverhalten bin und mit meinem Körper zum Beispiel. Ja, ich denke, das ist es, dass man sich da in manchen Situationen mit den Kommentaren entblößen kann.
Diesen Aspekt der Aufmerksamkeit, worauf achtest du überhaupt? Den finde ich nochmal eine gute Ergänzung zu Werten, dass du deine Werte damit verrätst oder deine fehlenden Werte. Und das leitet mich zu noch einem anderen Aspekt, der mir bei dem Thema total wichtig ist. Wir kommentieren ja nicht nur andere, sondern noch viel mehr uns selbst. Vielleicht wäre das sogar noch präziser zu sagen, ich schließe darauf, wie eine Person mit sich selbst spricht, wenn sie einen Negativkommentar veröffentlicht.
Oh ja, das finde ich gut. Stimmt.
Sprichst du viel mit dir selbst? Hast du viele Selbstkommentare? Nee?
Nein.
Ich bin total schockiert, dass du das so parat beantwortest mit Nein. Kommt bei mir komplett anders an.
Echt?
Du wirkst beim, ja, na klar.
Wie kommt es bei dir an?
Na schon so, dass du ziemlich streng mit dir selber sein kannst. Und
ich bin streng mit mir, aber ich rede nicht so viel mit mir.
Ah, okay.
Das ist eher
eine stumme Strenge.
Ja, guck, du. Ich bin eine stumme Strenge.
Du brauchst einen Spiegel. Du musst einfach sehr viel dich selber angucken und dabei böse sein.
Ja. Bist du ein stummer Strenger? Ringer?
Nee, ich bin überhaupt nicht ein stummer Strenger. Ich bin ein sprechender Strenger Ringer.
Ja?
Ja, ja. Und nee, nicht in erster Linie streng, sondern zerdenkend. Ich merke manchmal wirklich, wie ich mich verheddere durch die Selbstkommentare. dass meine Metaebene eine Metaebene kriegt. Dass ich die Tatsache kommentiere, dass ich mich gerade kommentiere. Du, das habe ich viel.
Was? Das ist so völlig verwirrend.
Ja, probier mal dabei dann auch.
Okay, was war zuletzt, wo du dich selber so kommentiert hast?
Seit 2-3 Tagen habe ich eine neue Phase. Ich kommentiere mich jetzt, wenn ich das Wort aber benutze. Und das hat eine Hörerin angestoßen. Der ist was aufgefallen. Die hat folgende Sprachnachricht geschickt.
Hallo, ihr beiden. Da ist Eva. Ich höre euch total gerne zu und bin fast ein wenig verliebt in euch. Eine Sache jedoch, die beschäftigt mich. Ich habe den Eindruck, dass Matthias auf Sätze von Iris oftmals zustimmend, würdigend beginnt und dann im zweiten Teil des Satzes mit dem Wörtchen aber weiterfährt. Ich hatte mal einen Dozenten, der sagte, Aber-Sätze sind Killer-Sätze. Also der erste Teil des Satzes wird gekillt, wird entwertet. Jetzt würde mich interessieren, was ihr dazu meint, vor allem Matthias. Eva, du hast recht, aber...
Aber, bevor ich antworte, ist, finde ich, wirklich wichtiger, ob du den Eindruck teilst.
Wie mache ich das jetzt? Heute zum Frauentag gab es keine Blumen.
Ah, wie du es genießt, dass du jetzt hier eine Rampe hast und machen kannst, was du willst.
Das ist eine gute Frage. Ich habe da drauf noch nie geachtet. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass du mir was wegnimmst oder dass ich nicht gut dastehe oder dass das sagt sie ja nicht, aber dass das vielleicht etwas entkräftigt wird durch dein Aber. Ich werde drauf achten.
Ja, siehst du, so geht's mir. Weil du mich fragst, ob ich das habe, dass ich mich viel innerlich kommentiere. Ich achte drauf, seit ich diese Nachricht gehört habe.
Ich finde, du bist sehr fordernd. Ich kann jetzt wieder nur so immer, ich kann, weißt du, Matthias, ich achte halt immer auf die Intention.
Ja.
Das ist mein Ding. Und bei dir weiß ich, deine Intention ist nie eine negative. Das kommt nie aus einer Unsicherheit oder aus irgendwas, was dich jetzt stört, sondern ich weiß eigentlich, du willst dich immer selber entwickeln und du willst, dass ich mich entwickle.
Mhm.
Und das finde ich total schön.
Du lieferst genau die beiden Sachen, die mich daran so total beschäftigen. Ich fange mit dem Entwickeln an.
Mhm.
Ich habe ihren Kommentar zu mir, zu meinem Verhalten wahnsinnig gerne angenommen, weil sie den auch gut annehmbar gebracht hat. Eigentlich hat sie ja die gleiche Struktur gebracht, ne? Dass sie mit Lob angefangen hat, ich höre euch gerne, aber mir fällt was auf. Und dann führt sie als Grund dafür, warum das vielleicht etwas zunichte machen, kleiner machen könnte, da führt sie als Grund das Zitat ihres Dozenten an. Aber-Sätze sind Killersätze. Das heißt, es ist ein Angebot und sie haut nicht selber voll drauf und sagt, das machst du falsch, Matthias, sondern sie stellt diese These zur Diskussion. Deshalb nehme ich sie wirklich gerne an und überlege. Und die erste Überlegung, die ich hatte, ich habe dann auch mit ihr hin und her geschrieben darüber, war, Moment, das stimmt nicht, dass Aber-Sätze Killersätze sind grundsätzlich. Im Gegenteil, deswegen meinte ich, Entwicklung greife ich als Punkt auf, man kann sich doch gar nicht entwickeln, man kann nichts lernen ohne Aber, ohne Einwände, ohne dass dir von außen jemand sagt, bis hierhin, war richtig, ab da brauchst du Feedback und zwar in Form von Aber. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt, man kann dann halt sich an einem Wort wieder festhalten und sagen, das geht aber auch, du kannst auch Feedback geben und Wachstum ermöglichen und Lernen ermöglichen, ohne das Wort Aber zu benutzen. Sag doch stattdessen nur, jedoch, allerdings, was auch immer, ne? Oder gar keine Konjunktion dazwischen, das hast du gut gemacht, hier ist etwas, worauf du noch achten kannst. Voll auf Aber verzichten, das hat nichts mit der Intention zu tun. Ich kann auf das Wort Aber verzichten und trotzdem dabei eine echt destruktive Intention haben und dir das Gefühl geben, du machst es eigentlich falsch und ich würdige überhaupt nicht, was du gut machst. Und genauso andersrum kann ich das Wort Aber benutzen und bei dir kommt total an, dass ich ehrlich wertschätze und überhaupt gar nichts zunichte machen will, was du Positives machst.
Ich sag's ganz vereinfacht, ne? Ich bin schon wieder der Riedler. Ich kann jetzt nicht aber streichen, das geht nicht. Ich habe das jahrelang gelernt, ich muss das weiterhin benutzen. Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr?
Nächstes Jahr können wir drüber reden, dieses Jahr bin ich dicht.
Ich hab Termine, ich kann nicht.
Ich hab zu viele Termine, ich muss irgendwie das Aber weiterhin benutzen.
Das ist so ein guter Punkt, dass du es jetzt auch auf Energie, Kapazität bringst. Haben wir die Möglichkeit, die Zeit bei der Sprache aktiv etwas zu verändern? Ich finde dieses Aber-Beispiel, darüber nachzudenken, repräsentativ für ganz viele andere Dinge, wo wir am Symptom versuchen, etwas zu verändern, statt an der Ursache, am Kern. Und das ist, finde ich, immer über die Intention zu klären. Ich schaue bei dir auch sehr auf die Intention. Wenn du was sagst, wo ich dann denke, Moment, wenn ich nur die Formulierung nehmen würde, dann habe ich hier und da und dort irgendwo, dann stoße ich mich daran. Das ist sehr viel Energie, die da drauf geht, wenn man sich an den genauen Formulierungen festhält. Fast bewundernswert, die Maske des Perfektionisten, dass der diese Energie die ganze Zeit hat, sich an den Einzelheiten festzuhalten, an dem Wörtchen, an der Kommasetzung.
Ja.
Hätte ich nicht. Und ich bewege weniger bei anderen Menschen und bei mir selber, wenn ich mich nur an der Äußerlichkeit, der Sprache, der Formulierung, der Form festhalte. Ich bewege viel mehr, wenn ich mich auf die Intention konzentriere.
Geht mir auch so. Ich habe jetzt noch eine Sprachnachricht, die Kommentare noch mal aus einer ganz anderen Ecke beleuchtet.
Mhm. Da denke ich direkt an das journalistische Genre, also die Textgattung Kommentar. Mir ist aufgefallen, dass, also früher war das quasi mit einer meiner liebsten Rubriken immer bei der Zeitungslektüre. Also ein guter Kommentar kann halt tatsächlich sehr gewinnbringend sein und Perspektiven erweitern. Nur das Ding ist, für einen guten, gelungenen Kommentar muss man sich halt sehr, sehr gut auskennen mit der Materie, um die es geht. Und es gibt kaum noch gute Kommentare, meine ich, weil häufig sind es Menschen, die diese Texte dann schreiben, die eben wenig Ahnung von der Materie haben, die also in der Regel etwas eigentlich nicht begriffen haben und dann sehr viele Zeilen lang darüber schreiben, dass sie etwas nicht verstehen und sich dabei dann darüber erheben und lustig machen und irgendwelche seltsamen Halbwahrheiten verbreiten. Und oft denkt man dann am Ende dieser Texte so, ja, schade, dass das niemand anders geschrieben hat, der sich wirklich mit der Materie auskennt. Also ich nenne jetzt mal bewusst keinen Namen. Aber ja, vielleicht wisst ihr ja, was ich meine und worauf ich hinaus will.
Mir geht's auch so, dass wenn ich viele Kommentare von so Journalisten aktuell lese, dass ich oft denke, hat er die Seite noch beleuchtet? Hat sie daran noch gedacht? Und das hätte ich vor, glaube ich, 6, 7 Jahren noch nicht so machen können wie heute. Mhm. Und ich habe mich gefragt, liegt es an meinem Alter? Liegt es daran, dass ich verdammt viel lese oder liegt es daran an Social Media, dass ich einfach zu jeglichen Themen bin ich ja in verschiedenen Bubbles und ich lese mir von den verschiedenen Bubbles die Meinungen durch oder kriege irgendwelche Infos und habe dadurch das Gefühl, ich kriege ganz grob umfasst so Eckdaten, worauf ich achten muss. Und dadurch kann ich momentan Kommentare besser einschätzen. Aus welcher Ecke kommt ein Kommentar? Was wurde bedacht? Hier fehlt aber dieses Schlagwort, was ich woanders gelesen habe. Und das finde ich wiederum ganz geil durch Social Media, dass sowas aktuell möglich ist, dass man sowas besser bewerten kann als früher.
Das ist interessant. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das sagst, merke ich es wirklich auch bei mir ganz stark. Ideologie, ne? Die Ideologie, die sich in einem journalistischen Kommentar zeigt, wäre für mich früher unsichtbar geworden. Und durch die Beschäftigung mit Social Media habe ich ganz schnell, ganz früh so ein Gefühl von, ah, okay, das kommt aus dieser Ideologie, aus dieser Weltanschauung. Und dann, wenn ich es im Journalismus wieder lese, ich erzähle gerade genau dasselbe wie du, ne? Aber ja. weil es mir auffällt durch deine Beschreibung, ja.
Ja, aber weil ich merke dadurch, und es würde mich sehr interessieren, wie es der Community geht, ob es da ähnlich ist, dass ich jetzt nicht so richtig zu irgendeiner Seite gehöre, weil ich einfach verstehe, dass aus unterschiedlichen Richtungen ganz viel bedacht wird. Mhm. Umso mehr ich verstehe, umso weniger verstehe ich. Also das fällt mir oft auf und ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich geht.
Bist du postideologisch?
Keine Ahnung. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich sagen kann, es gibt bestimmte Themen, zum Beispiel Klimakrise,
ja,
die dürfen meines Erachtens nicht parteipolitisch behandelt werden. Mhm. Dadurch wird Wahlkampf gemacht zu einem Thema, was, da darf kein Wahlkampf passieren.
Ja.
Das geht alle was an und alle müssen erreicht werden. Und das, und das würde jetzt zu weit führen.
Nein, ich finde, das ist total richtig. Man kann bei Themen, die alle was angehen, kein Wir gegen die aufmachen. Es macht keinen Sinn und es schadet dem Thema und es schadet allen.
Ja, absolut. Hast du eine Sage?
Ja, und ich habe auf die Sage das Fazit unserer Folge angewendet. Was sagt es aus über die Person, die die Sage erzählt?
Ich bin gespannt.
In der Ilias habe ich schon mal gesagt, dass das dieser große Epos ist von den zwei berühmten Epen von Homer. In diesem ersten Epos geht es um den Trojanischen Krieg. Im zweiten Epos, die Odyssee, geht es um die Heimkehr von Odysseus. Also, in dem ersten Epos, gleich zu Beginn, im zweiten Buch schon, gibt es eine Figur, die heißt Thersites. Und Thersites kommt mit in den Krieg. Und er ist der hässlichste Grieche ever. Er ist bucklig, er ist total deformiert, so wird er beschrieben. Und er haut am laufenden Band Kommentare raus, negative. Er schießt gegen alles. Und er steigert sich so weit rein in diese Negativkommentare, dass er sogar Agamemnon, den Anführer auf Seiten der Griechen, öffentlich kritisiert. Er sagt, du bist gierig, du bist scheiße, haut nur Negativkommentare raus.
Eigentlich ein guter Typ, oder?
Dazu komme ich gleich, pass auf. Natürlich kommt das bei den großen Helden wie Odysseus und Agamemnon, der selber kritisiert wird und so weiter, nicht gut an. Odysseus droht ihm und macht dann auch seine Drohung wahr. Er verprügelt Thersites mit dem Zepter von Agamemnon. Das nimmt er sich und haut ihn dann die ganze Zeit nackt, verprügelt er den. Eine öffentliche Strafe für alle.
Wie nackt?
Ja, und sagt ihm, wenn du jetzt nicht aufhörst mit deinen Kommentaren, dann musst du dich ausziehen und dann kriegst du Schläge. Und dann macht er das auch wahr.
Ich glaube, das war ein kleiner King vom Odysseus.
Das kann durchaus sein.
Mhm.
Aber jetzt pass mal auf, was diese ganze Sage über Homer sagt. Thersites ist so hässlich. Für die Griechen war Äußerlichkeit, der Schein, unfassbar wichtig. Das heißt, er findet diese Figur, anders als du gerade gesagt hast, irgendwie hat er auch was Gutes, gar nicht gut. Er benutzt ihn als eine Scheißfigur, als einen Antagonisten. Er gibt ihm auch keinen Vaternamen. Das ist auch wichtig bei den Griechen. Wenn jemand keinen Vaternamen mit dabei hat, dann ist das kein wichtiger, kein wertvoller Mensch. Man hat keine Empathie nötig. Er trägt nichts bei.
Mhm.
Er ist nicht nützlich. Also wirtschaftlich unnötig. Und dann lässt er ihn verprügeln. Und darüber habe ich nachgedacht und mir gedacht, guck mal, damit sagt er, die ganze Ilias ist ja episch, sagen wir bis heute, epic, als Kommentar online, ne?
Mhm.
Das sind große Gefühle. Und man kann große Gefühle ganz schnell klein und lächerlich machen und Luft rauslassen durch Kommentare, durch zynische Kommentare, durch Negativkommentare.
Ja.
Worum ging's im Trojanischen Krieg? Dass eine Frau gestohlen wurde, Helena. Man könnte, wenn wir das heute am Weltfrauentag aufnehmen, sagen, was ist denn das für eine Scheißgeschichte? Und sich auf die Seite von Thersites stellen und das auch negativ kommentieren. Homer setzt bewusst zu Beginn dieses Epos, stellvertretend für uns, wenn wir zweifeln sollten an der Heiligkeit, an der Berechtigung dieser großen epischen Gefühle, jemanden hin und sagt, wenn du das machst, dann verprügel ich dich. Nimm das ernst. Nimm diesen Krieg ernst. Sonst verprügelt dich mein Held. Der Namensgeber meines zweiten Epos.
Das passt voll gut in die heutige Zeit.
Der Name wurde gereinigt. Es ging anderen so wie dir, mit dem irgendwie hatte Thersites auch was Gutes. Viele Philosophen später, zum Beispiel Hegel, hat sogar Thersitismus als Begriff geprägt. Thersitismus bezeichnet, wenn man schreibend, zum Beispiel als Philosoph, denkend in der Kunst oder so, in der Literatur, Protest gegen Macht rechtfertigt, gut findet. Wenn du den Protest herbeischreibst, das ist Thersitismus. Wusste ich vor der heutigen Folge auch nicht. Ich habe nach einer passenden Figur zum Thema Kommentar und Kommentarkultur gesucht, den gefunden und bin voll in so ein Rabbit Hole geraten.
Ja, ich finde, es passt total.
Ne?
Ja. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zur heutigen Folge Kommentare schreibt, uns abonniert, die Folge teilt, Tickets für die Show kauft. anständige Menschen seid. Und ich weiß leider, dass diese Formulierungen ja nicht funktionieren, ne?
Erinnerst du dich, dass wir in den ersten Folgen immer umgekehrte Psychologie ausprobiert haben? Dass wir zum Gegenteil aufgerufen haben?
Mhm. Machen wir jetzt auch nicht. Es funktioniert, die sind alle viel zu schlau.
Hat auch nicht funktioniert, ne?
Sind alle viel zu schlau.
Komm, wir haben eine Folge über Kommentare heute gemacht.
IQ über 70. Deswegen, habt eine gute Woche. Ich hab euch lieb.
Ich hab euch auch, egal welchen IQ ihr habt.
Tschüss.
Tschüss.